Interdisziplinäre Fallkonferenzen kompakt, Folge 24, Gender Medicine. Im heutigen Podcast begrüßen wir Frau Doktorin Miriam Hufgart-Leitner, Oberärztin in der Abteilung für Endokrinologie und Stoffwechsel am AKH Wien und Präsidentin der Organisation der Ärztinnen Österreichs. Die Gender Medicine erforscht, wie biologische Unterschiede und soziokulturelle Faktoren das Risiko für bestimmte Krankheiten, deren Verlauf und die Wirksamkeit von Behandlungen beeinflussen. Ziel der Gender Medicine ist es, die medizinische Versorgung zu verbessern, personalisierte Ansätze zu fördern und die individuellen gesundheitlichen Bedürfnisse aller Personen zu berücksichtigen. In der Gender Medicine versucht man, gesundheitliche Ungleichheiten zu verringern und die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden aller Geschlechter zu verbessern.
Frau Doktorin Miriam Hufgart-Leitner, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Wir kommen gleich zur ersten Frage, und zwar, was hat Sie dazu inspiriert, sich für Gender Medicine zu interessieren?
Ja, erstmals herzlichen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich Gast bei Ihnen sein darf. Mich hat inspiriert, dass mir schon sehr früh klar war, dass man Gesundheit ganzheitlich verstehen muss und die Lebensrealitäten der Menschen mitbedenken muss. Und geschlechtsspezifische Unterschiede spielen sich auf jeder Ebene ab, so auch in Gesundheit und Krankheit. Und deswegen war es naheliegend, dass ich den Weg zur geschlechtsspezifischen Medizin gefunden habe.
Wie würden Sie Gender Medicine erklären?
Ich finde, eine ausgezeichnete Definition gibt es von Marian Legato. Das ist die Pionierin der Gender Medicine von der Columbia-Universität in den USA, ihrerseits Kardiologin. Und die hat Gender Medicine wie folgt definiert. Ich tue das ein bisschen modernisieren, weil es natürlich schon älter ist. Also sie hat gesagt, jetzt geschlechtsspezifische Medizin ist how diseases difference on the sex of the patient and how the experience of the same disease can be quite different, whether if they are male or female. Also wie sich sozusagen auf biologische Unterschiede Gesundheit und Krankheit unterschiedlich darstellt und wie das sozusagen das Erleben von Gesundheit und Krankheit unterschiedlich ist, je nachdem, ob man weiblich oder männlich ist. Und ich würde ergänzen, dass es um alle Geschlechter geht, nicht nur um Frauen und Männer.
Könnten Sie bitte die wichtigsten geschlechtsspezifischen Unterschiede bei der Diagnose und Therapie von Krankheiten nennen?
Das ist eine ganz komplexe Frage, weil erstens für viele wissen wir es noch gar nicht. Ich würde sagen, geschlechtsspezifische Unterschiede beginnen in dem Moment, wo jemand Hilfe anfragt. Und die Frage, was für ein Geschlecht dieser jemand, der um Hilfe anfragt, hat und das Geschlecht, das der Hilfe anbietet hat, hier beginnen schon Unterschiede merkbar zu sein oder aufzutauchen. Und dann natürlich wissen wir sehr viel über die Kardiologie, da ist viel beschrieben. Als Beispiel für die Kardiologie kann ich sagen, dass allein bei der Symptompräsentation, bei der Reaktion auf den Symptomen, bei der Zeit, die es braucht, bis man ärztliche Hilfe aufsucht, bei der Wahl der Diagnosemethode und später dann auch bei der Wahl der Therapie Unterschiede bestehen. Und wir müssen davon ausgehen, dass das nicht nur die Kardiologie betrifft.
Welche Herausforderungen sehen Sie in der aktuellen medizinischen Praxis hinsichtlich der Berücksichtigung von Geschlechtsunterschieden?
Also die größte Herausforderung sehe ich, dass es noch nicht in der selbstverständlichen Anwendung da ist. Wenn wieder was gefunden wird oder entdeckt wird, dann kriegt das sehr viel Aufmerksamkeit. Aber dass es wirklich in der Praxis gelebt wird, das ist noch eine ziemliche Hürde.
Sie haben die unterschiedlichen Symptomkonstellationen zwischen den Geschlechtern angesprochen. Wie unterscheidet sich aber die Behandlung der PatientInnen bzw. die Wahl der Therapieform im Hinblick auf das Geschlecht der behandelnden Person?
Ja, das ist eine ausgezeichnete Frage, und das habe ich eben gemeint, dass in dem Moment, wo zwei zueinander finden, hier schon Unterschiede auftreten. Ganz lange wurde das nicht berücksichtigt, ob auch das Geschlecht des Arztes oder der Ärztin sozusagen einen Einfluss hat. Und dann gab es eine Studie 2019, im JAMA publiziert zu Operationen, also wo man eindeutig gesehen hat, dass das Geschlecht der operierenden Person eindeutig einen Impact hat auf die All-Cause-Mortality der zu operierenden Person. Und jetzt rezent ist ja auch publiziert worden eine Studie, die zeigt, dass das Geschlecht der sozusagen der Person, auf die man als erstes trifft, ganz einen wesentlichen Impact hat, wie das Krankheitsgeschehen oder sozusagen der Verlauf im Spital ist, auch mit einem besseren Outcome für weibliche Ärztinnen. Also alle die sozusagen eine weibliche Ärztin angetroffen haben im Erstkontakt, hatten langfristig ein besseres Outcome während dem Krankenhauskontakt. Man muss sehr aufpassen mit den Schlüssen, die man daraus zieht. Aber es ist wichtig, wenn wir sozusagen der Wahrheit auf die Spur kommen wollen, und das ist der Stachel, den wir haben, dass wir auf solche Dinge schauen und uns überlegen, wie können wir das für alle gut machen, für jeden Kontakt.
Und kann man sagen, dass Männer besser therapieren und Frauen Frauen, oder
Nein,
ist es auch übergreifend?
Es ist übergreifend. Frauen haben, also wenn Frauen Behandelnde sind, dann haben ihre Patientinnen ein besseres Outcome. Das zeigt sich bei vielen, es gibt ja nicht viel, aber jetzt bei diesen Großen zeigt sich das. Da gibt es aber viele Modelle. Das heißt nicht, dass Frauen bessere Ärztinnen sind. Ne? Da muss man schon auch verstehen, wie wird eine Frau Chirurgin? Wahrscheinlich muss sie schon sehr gut sein, damit sie sich überhaupt hält. Jetzt sozusagen, wenn man einen Schnitt macht, wer ist dann da? Ne? Also da gibt es so viele Fragen, die da dahinter stehen. Man muss sehr vorsichtig sein, weil sozusagen mir ist sehr wichtig, dass das unsere Ergebnisse und Interpretation, das ist kein Geschlechterkampf, sondern es geht darum, wirklich Lösungen zu finden und blinde Flecken aufzudecken und voneinander zu lernen.
Was sind die zentralen Forschungsfragen und die neuesten Ergebnisse im Feld der Gender Medicine?
Also die zentrale Forschungsfragen, glaube ich, sind, dass wir wirklich ein umfangreiches Bild für die gesamte Medizin darstellen wollen. Also ich finde, da gibt es jetzt nichts, was prioritär sein kann, weil so viele blinde Flecken noch sind. Und ganz zentral ist, dass es uns gelingt, dass wir sozusagen von der Idee zu einer Studie oder einem Zusammenhang über die Planung, über die Umsetzung, über die Interpretation und Auswertung und zur Ableitung, dass wir auf allen diesen Ebenen geschlechtsspezifisch denken und handeln. Ich finde, das ist sehr zentral. Und die neuesten Ergebnisse, glaube ich, sind das Erkenntnis, dass es überall Unterschiede gibt. Also, dass man nicht nur sagen kann, das betrifft ja nur die Kardiologie oder das betrifft nur diese Therapie, sondern es passiert, wie gesagt, ab dieser Kontaktaufnahme. Und ich finde, das ist ganz zentral, weil das wirft uns zwar ein bisschen zurück im Sinne von, huch, da haben wir noch viel zu tun, aber gleichzeitig gibt es uns die Chance, das wirklich von Anfang an richtig zu machen.
Wir haben in Ihrem Lebenslauf gelesen, dass Sie einen Forschungsaufenthalt in Israel hatten. Könnten Sie uns bitte von Ihren Erfahrungen da berichten?
Ja, gerne. Vielen Dank auch für diese Frage. Ich hatte das Glück, am Weizmann-Institut, am Department for Science Communication, einen Aufenthalt zu machen, weil mich schon lange, aber vor allem seit der Pandemie, der große Graben an Unverständnis zwischen der wissenschaftlichen Welt und sozusagen großen Teilen der Bevölkerung sehr besorgt gemacht hat. Das hat vor der Pandemie schon damit begonnen, dass man das Gefühl gehabt hat, wenn man einen Patienten, eine Patientin kompetent aufklären möchte, dass man also oft nicht die Zeit hat, wirklich dort anzufangen und die Patientin dort abzuholen, wo sie tatsächlich steht. Und in der Pandemie haben wir gesehen, dass da wirklich viel Vertrauensverlust passiert ist in der Vergangenheit. Israel ist ganz sicher die Gesellschaft, die eine absolute Wissensgesellschaft ist, also die sehr stark investiert hat in Aufklärung und Wissenstransfer. Und das dort zu lernen, wie das dort vor Ort geschieht, das war mir sehr wichtig, weil ich das sehr gerne hier auch bei uns ankurbeln würde, dass wir hier besser in Austausch treten. Sozusagen, dass Wissenschaft nicht im Elfenbeinturm stattfindet, sondern wirklich das auch macht, was die Aufgabe ist, nämlich ihre Ergebnisse verständlich zu transportieren und damit die Bevölkerung an Bord zu holen. Das ist wichtig, weil die Bevölkerung, das sind letztendlich die, denen wir dienen als Forscherinnen, als Ärztinnen, als Gesundheitssystem. Und ohne das Commitment zueinander wird es nicht gehen. Ne?
Woran forschen Sie denn im Moment?
Ich forsche derzeit sehr stark zum Thema Adhärenz, also wie gelingt es, dass Patientinnen und Patienten ihrer Therapie treu bleiben, diese annehmen können und welche Strategien müssen gewählt werden, damit das Vertrauen in die Therapie, das Verständnis für die Therapie, die Akzeptanz erhöht wird. Genau, das ist mein Hauptpunkt gerade.
Sie haben Adhärenz gesagt. Mir ist das Wort Compliance noch im Kopf. Könnten Sie da vielleicht nochmal den Unterschied zwischen Compliance und Adhärenz erklären?
Compliance ist vielleicht mehr sozusagen mehr passiv gesehen. Compliance ist, wie sehr der Patient mitarbeitet, ne? Und Adhärenz ist eben die Therapietreue. Also wie sehr nimmt das wirklich ein und so weiter. Aber man sagt nicht mehr Compliance, man sagt Adhärenz.
Okay. Als Präsidentin der Organisation Ärztinnen in Österreich sind Sie zweifellos eine wichtige Vertreterin der Frauen in der Medizin. Welche Ziele haben Sie sich in dieser Position gesetzt?
Ja, danke auch für diese Frage. Wir haben ganz klare Aufgaben als Organisation der Ärztinnen in unserem Statut geregelt. Das eine ist, dass wir den Wissenstransfer unter den Ärztinnen in Österreich sozusagen verbessern, dass wir interdisziplinäre Erkenntnisse verbreiten, dass wir aber auch die Netzwerkaktivitäten von weiblichen Ärztinnen fördern und dass wir die Sichtbarkeit und die Anliegen von weiblichen Ärztinnen sozusagen vertreten. Das ist eine, wir sind auch international, also auf internationaler Ebene ist das Medical Women International Association, also MWIA, gibt es in sehr vielen Ländern und ist auch international sehr aktiv. Ein wichtiges Ziel ist, dass wir wachsen und dass wir unsere auch sozusagen Verantwortung gegenüber der jüngeren Kollegen und Kolleginnen, also eigentlich nur Kolleginnen, wahrnehmen können.
Wie können wir unser Bewusstsein und unsere Ausbildung hinsichtlich geschlechtsspezifischer Unterschiede erweitern?
Das ist eine exzellente Frage. Ich glaube, das Erste ist, dass man, wenn man verstanden hat, was das Ziel ist, und das Ziel ist einfach, wir wollen die beste medizinische Versorgung für alle Geschlechter, dass man so eine Art Sensibilität entwickelt, wo müsste ich denn hinschauen? Und wenn man das Gefühl hat, da muss doch ein Unterschied geben oder dazu finde ich nichts, ja, dass man dann sich traut, eine Frage zu stellen und diese gegebenenfalls schon zu beantworten. Also wenn man selber in der Forschung tätig ist oder dass man hier sozusagen Fragen aufwirft, den Finger hin zeigt und sich überlegt, vielleicht steckt da dahinter etwas, das man noch nicht weiß. Das muss man aufdecken und dann etwas daraus lernen und anwenden.
Vielen Dank, Frau Doktorin Hufgart-Leitner, dass Sie heute Zeit für das Interview gefunden haben.
Zum Abschluss möchten wir noch auf den Veronika Ferker-Moser-Preis aufmerksam machen. Veronika Ferker-Moser war Professorin für physikalische Medizin an der MedUni Wien. Die MedUni ehrt jährliche Projekte, die sich mit Gender Medicine befassen, um die bewusste Auseinandersetzung mit Diversität gezielt zu fördern.